die FSK Heilbert-Universität.
Invasionen in den Körper. Eine Invasion bezeichnet das feindliche Einrücken von Truppen in fremdes Gebiet. In dieser Bedeutung hat sich das Wort in der Neuzeit nicht nur als militärischer und politischer Begriff etabliert, sondern ebenso als medizinischer Fachterminus der Pathologie, das Eindringen von Krankheitserregern in den Körper. Freilich hat es auch schon in vormodernen Epochen, in der Antike und im Mittelalter, Invasionen gegeben. Die Expansion des Römischen Reichs, die großen Eroberungsschlachten, die Kreuzzüge des Christentums, die Ausbreitung der arabisch-persischen Zivilisation und so weiter. Für die Invasionen der Neuzeit ist jedoch der spezifische Charakter des invasorischen Angriffs und Einfalls entscheidend, der über die Logik des Krieges hinausweist und dem Eindringen, dem Überfall, der Eroberung eine neue geopolitische Signatur verleiht. Es ist mehr als das Invadere, auf einen Ort losgehen, nämlich eben das Einrücken des Feindes, der nicht nur strategisch-militärisch Feind ist, aufgrund seiner Stärke und Kampfkraft, sondern der als Feind eine Bedrohung darstellt, der Feind als Ungeheuer, als Monster, als unbekannter und unheimlicher Alien. Und genauso ist für den Feind, der als fremde Macht erscheint, das Territorium, in das er einfällt, ebenfalls etwas Fremdes, ein unbekannter und unheimlicher Raum. Die Gefahr, die diese Doppelfigur des Fremden bedeutet, ist nicht die bloße Annexion oder Okkupation, vielmehr bedeutet sie die Zerstörung, insbesondere die Zerstörung einer kulturellen Identität, sei es durch Assimilation, ein wesentliches Moment des Antisemitismus, der unauthentische Jude, eignet sich die authentische Volkskultur an, sei es durch Überfremdung, das Grundmotiv der Xenophobie, der Ausländer verdrängt die echte, ursprüngliche, einheimische Kultur, sei es durch Destruktion, eine übliche Projektion des Rassismus, die Angst vor der Vernichtung der weißen westlichen Zivilisation, der schwarze Jazz, zerstört die weiße Musikkultur etc., sei es schließlich durch die Auslöschung des Lebens selbst. Die vermeintliche Entdeckung des dann als Amerika bezeichneten Kontinents durch Kolumbus im Jahre 1492 kann als erste Invasion in diesem Sinne gelten. Und dass die Vernichtung wie Unterdrückung der sogenannten Ureinwohner noch in den nachfolgenden Jahrhunderten als Eroberung und Besiedelung deklariert wird, muss gleichsam als paradigmatisch für eine Moderne gelten, die, obwohl eben in ihrem Ursprung invasorisch, die Invasion nur noch als Bedrohung ihrer selbst kennt, also nicht mehr als Gefahr, die von ihr ausgeht. Der politische Raum der Invasion ist der Ausnahmezustand des Krieges sowie die medizinische Nebenbedeutung des Wortes auf den Ausnahmezustand der Krankheit zielt, nämlich den Kriegs- und Krisenfall des Körpers. Das heißt, die Kriegsführung wird durch Invasion bestimmt. Napoleons Invasion in Russland 1812 und der D-Day, der 6. Juni 1944, Operation Overlord, also die für die Befreiung Europas vom Nationalsozialismus entscheidende Invasion in der Normandie, seien als Beispiele genannt. Die Liste der militärischen Invasionen nach dem Zweiten Weltkrieg lässt sich fortsetzen von Kaschmir 1947 bis Somalia 2006. Zugleich wird die Invasion im 20. Jahrhundert zu einem zentralen Topos der Fiktion, insbesondere der Science Fiction, angefangen mit Herbert George Wells' War of the Worlds von 1898 und Orson Welles' berühmten Radiohörspielfassung des Romans von 1938 wird die Alien-Invasion, der Angriff der Außerirdischen, schließlich in den 50er Jahren zum eigenen Genre innerhalb des Science-Fiction-Films. The Thing from Another World 1951, The War of the Worlds 1953, Invaders from Mars 1953, Them ebenfalls 1953, Invasion of the Body Snatchers 1956, Not of This Earth 1957, um nur die bekanntesten Filme zu nennen. Häufig ist das Einzige, was diese Invasionen bezwingt, eine Gegeninvasion. Die Aliens werden durch Aliens besiegt, passend zu den Entdeckungen Robert Kochs 1882 Tuberkuloseerreger und 1884 Choleraerreger werden in Wells Krieg der Welten die Marswesen durch Bakterien besiegt. Sie sterben an einer Infektion, weil sie über kein ausreichendes Immunsystem verfügen. Ein Motiv, das in der Science Fiction immer wieder auftaucht, gelegentlich vermischt mit moralischen und militärischen Motiven oder in einer zeitgemäßen Version, etwa in Emmerichs Independence Day von 1996, in Form eines Computervirus. Entscheidend ist die Beziehung von Invasion und Immunsystem als gleichsam medizinische Konfiguration, die auch zunehmend die Ideologie der Moderne bestimmt. Denn im übertragenen Sinn glaubt sich auch die Moderne durch ein Immunsystem geschützt vor Invasionen. Nur wo sie es ihrer eigenen Logik nach vermag, ihre quasi natürlichen Feinde kulturell, politisch oder ökonomisch abzuwehren, ist sie vor den Gefahren des Ungeheuren immun, gegen jede Invasion letztendlich resistent. Je mehr dieses Immunsystem allerdings selbst in die Krise gerät, desto größer die Bedrohung durch die Aliens. Das Unheimlichste versucht die Moderne deshalb durch das Heimlichste, also Vertrauteste, abzuwenden. Immer wieder ist es in den verschiedenen fiktiven Katastrophenszenarien die Familie als kleinste geheimgesellschaftliche Zelle, die das Böse, das eben keine Heimat kennt und allein schon deshalb unheimlich ist, zurückschlägt. Und die Familie wird durch die Invasion mittelbar oder unmittelbar auf die Probe gestellt, gerade wo sie ohnehin als psychische Agentur weitgehend ihrer sozialen Immunität beraubt ist. Das unterscheidet übrigens Wells' Romanvorlage von War of the Worlds von der letzten Filmadaption durch Steven Spielberg. Bei Wells ist es ein Einzelgänger, ein Individualist, ein Forscher, dessen eigentliches Wissensgebiet spekulative Philosophie ist, der die Invasion beobachtet und einen quasi-dokumentarischen Bericht verfasst. Bei Spielberg ist es die Kleinfamilie, die durch die Invasion auf die familiäre Probe gestellt wird. Darüber hinaus liegt die Bedrohung der Invasion in der Plötzlichkeit, nämlich in ihrer Unberechenbarkeit. Berechenbarkeit ist eine technische, instrumentelle Kategorie moderner Rationalität sowie Rationalisierung. Die Kalkulierbarkeit von Ereignissen, zumal von Ereignissen historischer Dimension, bestimmt wesentlich den Begriff der Geschichte. Mit dem Ideal der Berechnung, welches sich als instrumentelle Vernunft, Max Horkheimer, bzw. technologische Rationalität, Herbert Marcuse, durchgesetzt hat, ist aufs Engste die Vorstellung jenes Fortschritts verbunden, der die Moderne charakterisiert. Fortschritt heißt, die Gefahren für Mensch und Menschheit nicht nur faktisch abzuwenden, Beherrschung der Natur durch Erkenntnis der Naturgesetze oder Gesetzmäßigkeiten, Sieg über die Natur, etwa Krankheiten durch Ausrottung, sondern die statische Möglichkeit der Gefahr berechnen zu können oder mit der kalkulierten Wahrscheinlichkeit der Gefahr umzugehen. Im Alltag bekannt, die Wahrscheinlichkeit mit dem Flugzeug abzustürzen, durchs Rauchen zu sterben, von einem Auto überfahren zu werden und so weiter. Je mehr die Gesellschaft auf diesen kalkulatorischen Prinzipien der technologischen Rationalität basiert, je mehr sie also statistisch ihre Gefährdung ausschließen zu können glaubt, desto bedrohlicher wird das Unberechenbare, weil es den Fortschritt, die Moderne, die Idee der Geschichte selbst in Frage stellt. Das nicht kalkulierbare Risiko ist die Katastrophe. Sie korrespondiert wesentlich mit der Angst. Anders gesagt, In der Dialektik von Risiko und Fortschritt ist die Moderne konstitutiv katastrophisch zu verstehen. Das Zeitalter der Vernunft ist auch das Zeitalter der Angst. In den sogenannten Naturkatastrophen findet das seinen Ausdruck. Erdbeben von Lissabon 1755, der Tsunami Ende 2004 in Südostasien. Indes sind die Naturkatastrophen in der Moderne zumeist mit der Frage der Theodizee verbunden, die Frage, warum ein allmächtiger, gerechter Gott das Übel in der Welt zulässt. Und gerade in der Konfrontation von Naturbeherrschung und Naturkatastrophe, sofern hier nämlich zwei unterschiedliche Naturvorstellungen zusammenkommen, erscheint in der Moderne jede Katastrophe als Naturkatastrophe, beziehungsweise wird jede, die Moderne grundsätzlich bedrohende Gewalt als Naturgewalt dargestellt, als das wilde, unbeherrschte, rohe. So erscheint schließlich auch die unberechenbare Invasion als Natur gleich einem Erdbeben. Die plötzlich einfallenden Aliens sind zwar nicht prinzipiell unzivilisiert, aber dennoch unkultiviert. Sie sind auch deshalb Aliens, weil sie kein Benehmen haben, und sie haben kein Benehmen, weil sie sich etwa nicht an die militärische Berechenbarkeit eines Krieges oder die sozialstatistische Ordnung des modernen Alltags halten. Man denke an die Invasion der Hunnen, das Schreckbild von der Bedrohung des Westens durch die arabische Welt, die Stigmatisierung und Kriminalisierung der Flüchtlinge. Im Film sind die Invasoren zwar intelligent im Sinne von technisch entwickelt, sie haben etwa Raumschiffe oder schlagkräftige Waffen, aber sozial und, wenn man so will, biologisch vollkommen zurückgeblieben. Hässliche, schleimige, nackte, nämlich fast immer unbekleidete, gleichwohl aber asexuelle, ungeschlechtliche Wesen. Und dazu ist anzumerken, dass Bekleidung als wesentlicher Beginn jeder menschlichen Zivilisation gilt, dass zudem jede Ideologie der Kultur über Scham und Sexualverhalten vermittelt ist. Wer weder Bekleidung kennt, noch Scham und Sexualverhalten, ist bloßes Leben im Sinne der Pflanze oder des vitalen Apparates. Beispiele dafür sind zahlreich zu finden, so etwa Day of the Triffids, deutsch Blumen des Schreckens, 1962, oder die Darstellung der Außerirdischen in der Alien-Serie 1979, 86 und 92, 97 und 2004 oder Spielbergs pflanzenartigen Wesen in War of the Worlds von 2005. Die Invasion ist Katastrophe, eben gleichsam Naturkatastrophe, weil sie die totale Zerstörung der Kultur und damit dann auch der Menschen bedeutet. Die Invasion vernichtet dabei nicht nur in der Massentötung. Dies passiert in jedem entsprechenden Science-Fiction-Film stets mit nachgerade zynischer Gleichgültigkeit. Jede Invasion fordert Tausende und Abertausende Opfer, die allerdings kaum Thema sind, sondern in der Zerstörung der strukturellen Grundlagen der Moderne, die innerhalb der Moderne als Humanität gelten. Das heißt, die Invasion vernichtet die Identität, also nicht nur die verschiedenen Identifikationsangebote, sondern annulliert das Prinzip der Identifikation. Auch dies ist eine Figur, die im Science-Fiction immer wieder aufgenommen wird. Mit der Invasion breitet sich der Wahnsinn, die Schizophrenie aus. In Wells Krieg der Welten ist es der Prediger Nathaniel, der verrückt wird, namentlich vermutlich eine Analogie zu Lessings Nathan der Weise. Allein schon durch die Plötzlichkeit, mit der die Invasion die Moderne überfällt, ist im Prinzip jede Humanität außer Kraft gesetzt. Die Invasion reduziert alle Geschichte auf Schicksal, trifft den Menschen unvorbereitet und deshalb genau dort, wohin in der Moderne die Angst abgedrängt ist. Angst schlägt in Panik um, Panik, dass das Immunsystem plötzlich außer Kraft gesetzt ist, Panik, dass die Identifikation nicht mehr funktioniert. Diese Panik ist auch deshalb ein Notstand, weil sich paradox die Zivilisation selbst auszuschalten scheint. In der Panik werden die Menschen selber unberechenbar, unmenschlich. Militärstrategisch ist die Invasion freilich wesentlich älter als die moderne. Jedoch antizipierten die Strategien der Invasion immer schon die moderne Kriegsführung, konterkarierten als höchste Form der Kampfkunst, Ars Martialis, allerdings jede Ethik und durchschlugen damit jeden ideologischen Schleier der Gerechtigkeit des Krieges. Derart ist die Invasion schon im Mythos begründet, exemplarisch in Homers Ilias, die vom berühmten sogenannten trojanischen Pferd berichtet, das Odysseus sich als List erdachte. Im 10. Jahr der Belagerung Trojas durch die Griechen zogen sich diese scheinbar zurück und hinterließen ein riesiges Holzpferd. Die Trojaner, glauben gemacht, dass es sich dabei um ein Geschenk handle, holten das Pferd und damit den Feind in die Stadt. Im Rumpf des hölzernen Riesen hatte sich Odysseus mit seinen Männern versteckt und einmal hinter die als unbezwingbar geltenden trojanischen Stadtmauern gelangt, konnten diese in der Nacht nach einer rauschenden Siegesfeier der Trojaner unbemerkt die griechische Armee in die Stadt lassen. Troja wurde vollkommen zerstört. Weit über 2 Jahrtausende später taucht die Rede vom trojanischen Pferd oder kurz, aber fälschlich Trojaner genannt, wieder auf. Als Bezeichnung für ein Programm, das unbemerkt oder häufig sogar als hilfreiche Software getarnt auf den Computer gelangt und dort im Hintergrund ohne Wissen des Anwenders irgendwelche freilich meist schädliche Operationen ausführt. Manche dieser trojanischen Pferde installieren sogenannte Schadprogramme, andere aktivieren eigenständige Routinen, deren Funktion kann es sein, den Datenverkehr zu überwachen, etwa Protokolle aller Eingabevorgänge anzulegen, illegale Dateien zu deponieren oder sensible Daten, Kennwörter, Kontodaten etc. weiterzuleiten und dergleichen. Die Firma Sony BMG verbreitete 2005 mit einem trojanischen Pferd das Kopierschutzprogramm XCP über gekaufte Musik-CDs. Einige Regierungen, so auch das deutsche Bundeskriminalamt, verfügen über als trojanische Pferde getarnte Programme, mit denen alle möglichen Daten und Datenbewegungen auf einem Computer kontrollierbar und abrufbar sind. Die trojanischen Pferde können über eine Wirtsdatei auf den Computer gelangen, sind jedoch auch selbst gelegentlich als Wirtsprogramm zu klassifizieren. Sie können ebenso als nützliche Plugins getarnt sein oder werden mit einem Computerwurm als E-Mail-Anhang transportiert. Im Unterschied zum trojanischen Pferd kann sich ein Virus selbst reproduzieren und auf dem Computer oder in einem Netz ausbreiten. Computerviren werden etwa durch trojanische Pferde übertragen. Das Wort Trojan Horse geht in dieser Bedeutung auf Dan Edwards zurück, der die theoretische Möglichkeit solcher Computersoftware bereits 1972 in Erwägung gezogen hatte. Edwards verbesserte 10 Jahre zuvor zusammen mit Peter Sampson und Martin Gretz das von Alan Kottock, Wayne Viitanen, Steve Russell und Gretz für den DEC PDP-1 entwickelte Programm Space War, das erste Videospiel für digitale Computer, ein Kriegsspiel. Das 1975 programmierte Spiel Pervading Animal gilt als das erste bekannte trojanische Pferd. Erst 10 Jahre später wird von dem Informatiker Fred Cohen der Begriff Computervirus eingeführt. Von Viren im Zusammenhang mit Computern soll indes der Mathematiker Leonard M. Adleman 1983 in einem Seminar zum ersten Mal gesprochen haben, an dem auch Cohen teilnahm. Ein Jahr zuvor, 1982, wurde das Programm Elk Cloner geschrieben, das sich selbst durch Diskettenübertragen auf Apple II-Systemen verbreitete. Mitunter wird dieses Programm als erster echter Virus bezeichnet, weil es sich in den Bootsektor des Rechners einschrieb. Bemerkenswert ist dabei, was Virus sowie trojanisches Pferd in Hinblick auf Computertechnik bedeuten, bemerkenswert vor allem im Zusammenhang mit der Invasionsmetapher. 1980 verfasste Jürgen Kraus eine Diplomarbeit zum Thema Selbstreproduktion bei Programmen. In der im 7. Kapitel, also relativ weit hinten, die Arbeit besteht aus 9 Kapiteln und einem Anhang, bündig auf die Frage eingegangen wird, inwiefern Computerprogramme, die sich in irgendeiner Weise selbst reproduzieren können, mit biologischen Organismen, Lebewesen oder eben Viren vergleichbar sind. Kraus argumentiert dabei keineswegs im heute üblichen Jargon der Pseudo-Ontologie digitaler Medientechnologie, die bereits in den 50er Jahren durch den Katholiken und Heidegger-Fan Marshall McLuhan etabliert wurde, sondern sachlich, konkret und materialistisch. Zitat: Im Gegensatz zu natürlichen Lebewesen sind Programme in erster Linie Informationen und als solche nicht stofflich. Damit Information verfügbar ist, muss sie in einer interpretierbaren Form zugänglich sein. Beispiele: Lochstreifen, Lochkarten, Formulierung mit Papier und Bleistift. Programme werden in der Regel erstellt, um sie von einer konkreten Rechenmaschine ausführen zu lassen. Im Rechner sind dann Programme digital dargestellt und für den Rechner interpretierbar. Vorausgesetzt, sie werden als syntaktisch und semantisch, im Sinne von keine Laufzeitfehler, korrekt vom vorhandenen Rechner akzeptiert. Gehen wir einmal von der vertrauten Darstellung der Programme im Rechner aus, so müssen wir uns dennoch ständig im Klaren sein, dass Programme in ihrer Existenz an keine der möglichen Darstellungsformen gebunden sind. Wegen ihres mehr abstrakten als stofflichen Daseins benötigen Programme auch keinen Stoffwechsel, um ihre Existenz zu erhalten. Die Tatsache, dass Energie benötigt wird, um ein Programm Pi auf einer Rechenanlage auszuführen, kann natürlich nicht als Energiestoffwechsel betrachtet werden, da die Zufuhr von Energie nicht vom Programm Pi aktiv gesteuert wird und nicht der Erhaltung des Programms Pi, sondern der Interpretation von Pi dient. Programme sind auf Rechenanlagen in irgendwelchen Speichermedien abgespeichert. Es gibt Speichertypen, gewisse Halbleiterspeicher, die in gewissen Zeitabständen eine Erneuerung der erhaltenen Information benötigen. In solchen Speichern abgelegte Programme benötigen also regelmäßig Energie, um verfügbar zu bleiben. Auch eine solche Energiezufuhr kann man, aus den gleichen Gründen wie oben, nicht im Entferntesten als Energiestoffwechsel ansehen. Es hat also wenig Sinn im Hinblick auf Programme, auch wenn man von der festen Darstellung auf einer konkreten Rechenanlage ausgeht, ein Analogon zum Stoffwechsel lebender Organismen zu suchen. Und Kraus resümiert, noch einmal Zitat: Insgesamt ergibt sich also, dass sich von den biologisches Leben ausmachenden Schlüsselprozessen bei Programmen nur Entsprechungen bezüglich Reproduktion und Mutation finden lassen. Systeme, die nur die Eigenschaften der Reproduktion und Mutation enthalten, sind daher im Sinne der Biologie nicht als lebendig zu bezeichnen. Insofern sind auch selbst reproduzierende Programme nicht lebendig. Selbstreproduzierende Programme lassen sich somit auch nicht mit lebendigen Organismen vergleichen. Die Biologie kennt jedoch Strukturen, die durchaus einen Vergleich mit selbstreproduzierenden Programmen zulassen. Zitat Ende. Und diese Strukturen sind Viren. Zitat: Viren wurden lange Zeit als einfachste Organismen angesehen. Sie sind sehr viel einfacher gebaut als einzellige Lebewesen. In Wirklichkeit stellen Viren jedoch keine vollständigen Organismen dar, sondern sind subzellare Gebilde, die fast nur aus DNS bestehen. Bei manchen Viren sind die DNS-Moleküle noch mit einer Hülle aus Proteinen, Fettstoffen und anderen organischen Substanzen umgeben. Viren verfügen über keinen eigenen Stoffwechsel. Erst wenn Viren in eine lebendige Zelle eindringen, zeigen sie Lebenserscheinungen in Form von Reproduktion und Mutation. Sie benötigen zu ihrer eigenen Vermehrung also den Stoffwechsel echter Organismen. Außerhalb lebender Organismen sind Viren tot. Sie können sich dann sogar zu Kristallen anordnen, was von Lebewesen nicht bekannt ist. Von den Schlüsselprozessen des Lebens weisen Viren also nur Reproduktion und Mutation auf Und das auch nur dann, wenn eine fremde Stoffwechselmaschinerie Baustoffe und Energie zur Verfügung stellt. Diese Zusammenhänge sind in ähnlicher Form auch bei selbstreproduzierenden Programmen festzustellen. Solange ein selbstreproduzierendes Programm sich nicht im Speicher einer Rechenanlage befindet, kommt ihm bis auf seinen Informationsgehalt keine Bedeutung zu. Erst im Rechner und dann auch erst, wenn das Programm wirklich läuft, ist ein selbstreproduzierendes Programm in der Lage zur Reproduktion und Mutation. Dem Programm steht dann Energie, die vom Rechner geliefert wird, zur Verfügung. Es bleibt jedoch bei aller Ähnlichkeit zu beachten, dass ein Virus aktiv seine Reproduktion einleitet, indem es in das Baustoff- und energieliefernde System Zelle eindringt. Das kann ein selbstreproduzierendes Programm nicht, auch wenn es sich im Speicherplatz und energieliefernden System Rechner befindet. Es bleibt auf Aktivierung durch das Betriebssystem angewiesen. Zitat Ende. Insofern können bestimmte, eben nicht selbstreproduzierende Computerprogramme nur der bloßen Analogie nach als Viren bezeichnet werden, nämlich sowohl symbolisch wie auch schematisch. Die Metapher vom Virus hat sich im Computerbereich nämlich weniger im Hinblick auf die Strukturanalogie ergeben, sondern aufgrund der Funktionsähnlichkeit bzw. wegen der konnotierten Bedrohung, die vom Virus ausgeht. Kurzum, die Analogie bezieht sich auf die Infektion. So definiert Cohen 1984: "We define a computer virus as a program that can infect other programs by modifying them to include a possibly involved copy of itself. With the infection property, a virus can spread throughout a computer system or network using the authorizations of every user using it to infect their programs. Every program that gets infected may also act as a virus and thus the infection grows." Dass die Metapher vom Virus sich mit den 80er Jahren wesentlich über die Infektionsgefahr erschließt, kommt nicht von ungefähr, wenn man bedenkt, dass 1981 das durch den HIV-Virus ausgelöste AIDS als eigenständige Krankheit entdeckt wird. Man befürchtet, dass HIV wie Computerviren sich epidemieartig ausbreiten. Ihre besondere, angsterzeugende Bedrohung besteht darin, dass sie das moderne Ideal vollkommener Sicherheit, welches die Moderne in vielfältiger Weise behauptet, zerstören. Weder der moderne menschliche Körper noch die moderne Technik verfügen über vollständige Immunität. Darüber hinaus potenziert sich die Bedrohung, weil die Sicherheitslücke im Immunsystem zu einer weiteren Schwächung des Immunsystems führt. Hinzu kommt, was die Moderne fundamental symbolisiert: der Mensch ebenso wie die Maschine ist angreifbar. Und zwar nicht durch etwas Archaisches, sondern durch die unberechenbaren Mutationen der Moderne selbst. Gerade dadurch, durch das Unberechenbare oder wie beim trojanischen Pferd durch die List, hat diese Bedrohung auch etwas Bösartiges, Hinterhältiges, Heimtückisches, was die Angst noch verstärkt. Die Waffe heißt Schutz und weder Gegenangriff noch Verzicht oder Vermeidung. Eine Herrschaft der Sicherheit, Protektion, es gehört auch zur Moderne, dass diese Form des Schutzes, sofern entsprechende Kenntnisse vorhanden sind, geimpft oder installiert wird. Der Virus ist Feind. Und wie das trojanische Pferd bezeichnet er den spezifischen Charakter der Invasion in der Moderne. Wie gesagt, gibt es schon 1972 erste Überlegungen über die Gefährdung von Computern durch trojanische Pferde. 1975 veröffentlichte der Science-Fiction-Autor John Brunner den Roman The Shockwave Rider, in dem von einem als Wurm bezeichneten Programm die Rede ist, das sich selbst im Computernetz ausbreiten kann. In seinem 1979 publizierten Roman The Adolescence of P1 beschreibt Thomas J. Ryan eine virenähnliche Infektion eines Computernetzes durch eine künstliche Intelligenz. Dass erst im Verlauf der 70er Jahre die theoretische Möglichkeit der, wenn man so will, Selbstgefährdung der Computertechnologie in Betracht gezogen wurde, hängt nicht nur mit den faktischen mikroelektronischen Technologiefortschritten in dieser Zeit zusammen, sondern auch mit den Irritationen, die eine von eben diesem technischen Fortschrittsideal bestimmte Moderne in den 70er Jahren erfahren hat. Man denke an die Ölkrise und den Vietnamkrieg Anfang der 70er Jahre sowie den Kernreaktorstörfall im amerikanischen Harrisburg 1979. Zur Erinnerung, 1986 kommt es in Tschernobyl zum bislang folgenschwersten Kraftwerkunglück. Zu Beginn der 70er Jahre sprechen Oskar Negt und Alexander Kluge allerdings bezogen auf den gesellschaftlichen Einfluss des sogenannten Medienverbundes vom Imperialismus nach innen. Der Ende der 70er durch Jean-François Lyotard in die philosophische Debatte eingeführte Begriff der Postmoderne bietet sich überdies an, um die sich mit diesem Jahrzehnt entfaltende Autoinvasion der Moderne zu charakterisieren. Die Invasion ist nicht nur ohnehin für die Moderne wesentlich, sondern bezeichnet die Dynamik ihrer Selbstbedrohung respektive Selbstvernichtung.